Der DVB-T2-Countdown läuft. In 25 Tagen wird umgeschaltet. Am 29. März wird im RBB-Sendegebiet eine neue Fernsehnorm eingeführt. DVB-T2-HD. Das bedeutet nun endlich auch über den Antennenweg hochauflösendes Fernsehen in HD-Qualität. Der bisherige Standard DVB-T, der 2003 beginnt im Großraum Berlin, das analoge Antennenfernsehen ersetzte, wird eingestellt. Und zwar hart. Das hat Konsequenzen für die Nutzer, Gerätehersteller und Programmanbieter. Die wichtigste für Zuschauerinnen und Zuschauer: wer nicht umrüstet, wird mit dem Stichtag keine Programme mehr sehen können. Und ich hatte Ihnen schon angekündigt, unseren Digitalfernsehexperten, er ist deswegen Experte, Heiko Nese, weil Sie bei der RBB Betriebs- und Produktionsabteilung, Direktion beschäftigt sind und sich gerade auf dieses Feld, das haben wir hier schon mehrfach unter Beweis stellen können, spezialisiert haben auch. Sie waren dabei, als das analoge Satellitenfernsehen abgeschaltet wurde und sind natürlich jetzt auch hochgespannt, wie dieser heiße Umstieg passieren wird. Um wie viel Uhr genau wird das DVB-T-Signal von der Antenne genommen und das neue raufgesetzt?
Also da kann ich jetzt keine ganz genaue Uhrzeit sagen, aber man kann davon ausgehen, dass das sozusagen in den ganz frühen Morgenstunden des 29. März stattfinden wird. Ich sag mal so, ab 0 Uhr haben die Kollegen den Schraubenschlüssel und die Messgeräte in der Hand und warten darauf, tätig zu werden.
Jetzt müssen wir mal drei große Zielgruppen voneinander scheiden. Das sind einmal die akut Betroffenen, dann die möglicherweise Interessierten, weil jetzt HD-Fernsehen über Antenne möglich ist. Und dann gibt es natürlich die, die jetzt einfach nur so zuhören und denken, interessant. Wollen wir mal alle drei sozusagen mit ins Boot nehmen? Fangen wir an mit den akut Betroffenen. Die müssten ja eigentlich jetzt schon was sehen, dass nämlich da unten so eine Laufschrift läuft, wo eben gerade dieser Datumstag genannt wird, nämlich 29. März. Ist das richtig?
Ja, das ist eine unserer ganz speziellen Kommunikationsmaßnahmen, dass wir also zielgerichtet die DVB-T-Zuschauer ansprechen wollen. Diesen Betroffenheitstest, wie wir das so salopp nennen, den kann man relativ selbst, leicht selbst nachvollziehen. Man schaltet die ARD das erste ein, den Videotext, und geht dann auf die Seite 199 und wird dort Informationen bekommen, ob man überhaupt über DVB-T guckt, denn alle anderen sind von dieser Umstellung ja nicht betroffen.
Aber man müsste jetzt auch so eine Laufschrift sehen, oder?
Ja,
im laufenden Programm.
Ja, die wird in steigender Frequenz jetzt bis hin zum eigentlichen Umstiegstag eingeblendet. Immer häufiger, also sagen wir mal bis zu dem Punkt, wo es vielleicht sogar schon stört.
Ja, genau. Und das soll ja dann aktivieren, etwas zu tun, wenn man nicht gesagt hat, also mit dem 29. März möchte ich nie wieder fernsehen. Kann ja auch sein, dass man das so wie beim Rauchen zur Entwöhnung einfach braucht. Aber ich nehme mal an, das ist nicht der Regelfall. Was muss man denn jetzt nun machen? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, fernzusehen digital, indem man einen alten Fernseher hat und noch so eine Setup-Box hat. Das kann aber auch schon eingebaut sein. Was empfehlen Sie, was sollte man tun, wenn man DVB-T2 gucken will?
Ja, also der einfachste oder der erste Fall ist, den man da anspricht, ist, wenn man auf sein Fernsehgerät nicht verzichten möchte, weil das zum Beispiel schön eingebaut ist oder gerade vor nicht allzu langer Zeit gekauft worden ist und noch nicht DVB-T2 tauglich ist, dann wird man zu einer Set-Top-Box greifen. Das ist ein Zusatzteil, was man da vorschaltet und muss dann vielleicht damit leben, dass man mit zwei Fernbedienungen hantiert. Aber immerhin, man kommt dann in der neuen Welt an, und wenn der Fernseher entsprechend tauglich ist, wird man das neue Full-HD-Signal über DVB-T damit sehen können.
Also tauglich heißt in dem Fall, da müsste man gucken, auf dem Fernseher sind meist so eine Aufkleber, HD tauglich oder irgendwas steht da drauf.
Ne? Da steht in der Regel HD drauf. Mhm. Wenn er nicht ganz HD ist, steht HD ready drauf. Das heißt, er wird dann die volle Full-HD-Auflösung nicht wiedergeben. Da muss man dann schon ein bisschen genauer hingucken, um das zu unterscheiden.
Das erkennt man manchmal an den Steckern hinten am Fernseher. Also wenn da nur eine alte SCART-Buchse ist, dann wird das wahrscheinlich nicht gehen, ne?
Also SCART-Buchsen und SCART-Kabel, das gehört in die
analoge Welt.
Ja, ins Altertum.
Gut, daran kann man es schon erkennen, wenn man nur diese eine Verbindung hat, dann nützt es auch nichts, wenn man HD empfängt, weil man kann es dann nicht sehen oder überhaupt sein Gerät gar nicht anschließen, oder?
Das Display kann es nicht wiedergeben. Man hat also dann von diesem großen Vorteil des hochqualitativen Bilds keinen richtigen Eindruck.
Gibt es denn schon so PC-Module, die in USB-Stick-Größe einfach nur so angesteckt werden können?
Ja, es gibt so eine USB-Sticks, die man an einem Laptop betreiben kann. Der Laptop muss dazu allerdings relativ leistungsfähig sein, um dieses neue Kodierungsstandard HIVC zu bearbeiten. Die Kollegen von der kommerziellen Fraktion haben auch so einen Stick für den Entschlüsselungs- oder zum Entschlüsseln angekündigt. Den gibt es noch nicht, aber der wird erwartet.
Sie sagten schon kommerzielle Fraktionen, die privaten sind mit dabei, aber sie sind nicht mehr unter dem Stichwort entgeltlos dabei. Also ich drücke mich deswegen so ein bisschen komisch aus, weil man muss sagen, ARD, ZDF und die ganzen Unterprogramme sind natürlich auch finanziert über den Rundfunkbeitrag, also nicht gratis, werden finanziert. Da gibt es aber keinen Aufpreis jetzt, sondern da ändert sich im Prinzip nichts. Aber die Privatkommerziellen nehmen jetzt ein, wie nennen die das, Einspeiseentgelt?
Ja, Sie können im Internet recherchieren. Ich habe da auch keinen feststehenden Begriff gefunden. Es wird da immer, es wird die Tatsache als solches beschrieben, dass ein monatliches oder jährliches, ich sag mal, Entgelt fällig wird.
Aber Sie begründen es mit der technischen Verbesserung und das lassen Sie sich bezahlen. Also nicht die Programme werden jetzt so wie beim Pay-TV kostenpflichtig, sondern diese Einspeisung, ähnlich wie beim Kabel, wird vergütungspflichtig. Darüber kann man streiten, ob das Sinn macht oder nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass es erstmal eine Hemmschwelle ist, auf diesen Antennenweg dann weiter fernzusehen. Aber es kann auch preisgünstiger sein, wenn die Alternative nur das Kabel ist zum Beispiel.
Ja, man muss vielleicht an der Stelle noch erwähnen, dass auch das Programm über HD nach wie vor von Werbeunterbrechung geprägt ist.
Genau. So, jetzt haben wir also die Wahl der Qual. Nehmen wir einen neuen Fernseher oder eine Set-Top-Box, die vielleicht preisgünstiger ist, aber eben diese zwei Fernbedienungen zur Folge hat. Jetzt habe ich persönlich beim Recherchieren festgestellt, ist, dass die Boxen nicht gleich Boxen sind. Also da gibt es zwar überall so das grüne Logo drauf, darauf sollte man wirklich achten, DVB-T2 HD und dann so einen grünen Klecks drumherum. Aber ich wollte unbedingt eine Box haben, die auch HBBTV kann, also die gekoppelt ist über das Internet mit den ARD-Mediatheken zum Beispiel, aber auch mit den Mediatheken der privatkommerziellen Anbieter. Und da habe ich festgestellt, dass der Markt oder die Anzahl der Geräte sehr überschaubar ist und nicht sofort erkennbar ist. Was empfehlen Sie da?
Also da kann ich wirklich nur empfehlen, den Fachberater dort direkt anzusprechen auf die HBBTV-Funktionalität. Man kann davon ausgehen, dass die neuen Fernseher, wo jetzt DVB-T integriert ist, dass die in der Regel auch HBBTV-tauglich sind. Bei den Set-Top-Boxen ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, das ist eine echte Nachfrage wert.
Aber man kann natürlich auch selber recherchieren. Es gibt durchaus Internetseiten, die eine Marktübersicht der verschiedenen Boxen zum Beispiel anbietet. Und da muss man dann aber auch schon wieder ein bisschen Spezialkenntnisse haben. Allein nur HBBTV zählt dann manchmal nicht. Das wird so ein bisschen verklausuliert, umschrieben. Also es ist unheimlich spannend. Die Nachfrage im Geschäft ist dann wirklich auch, dass man sagt, wenn das nicht funktioniert, bringe ich es wieder. Das sollte man machen.
Vielleicht kann man an der Stelle erwähnen, dass die Deutsche TV-Plattform im Internet eine relativ geschmeidige Seite installiert hat, wo man sich aussuchen kann, möchte ich einen neuen Fernseher, reicht mir eine neue Set-Top-Box. Man kann das Filter setzen mit HBBTV oder ohne und bekommt dann eine relativ aktuelle und ich denke mal halbwegs vollständige Übersicht, welche Geräte es heute im Markt gibt.
Und zwar tv-plattform.de. Da kann man dann dahin navigieren. Aber geben Sie uns doch nochmal jetzt so einen Tipp. Das kam mir des Öfteren, auch als die Intendantin Patricia Schlesinger mal zugeschaltet war, immer wieder die Nachfrage, die DVB-T-Versorgung im RBB-Sendegebiet hat ja Löcher. Gibt es da möglicherweise durch den Umzug auf diesen neuen Standard Reichweiten, die vorher nicht möglich waren?
Also zunächst mal DVB-T und auch DVB-T2 sind grundsätzlich vom Ansatz her nicht als flächendeckend geplant worden. Man kann so eine Pi mal Daumen Abschätzung machen, dass in den Gebieten, wo man bisher DVB-T empfangen konnte, auch DVB-T2 HD empfangen können wird.
Aber dass jetzt durch dieses neue Kodierungsverfahren, so ich sag mal, energieeffizienter sich die Wellen verbreiten und dass dann vielleicht 20, 30, 40 Kilometer weiter weg dann doch noch was zu empfangen ist, das geht wahrscheinlich dann eher nur mit Antennenaufwand, ne? Dass man da noch ein bisschen aufrüstet.
In der Tat, also diese Reichweite, das Versorgungsgebiet ist wesentlich geprägt durch die Sendeantennenhöhe und die ändert sich nicht.
Genau, aber man kann empfängerseitig was tun. Also wenn man mit einer normalen Stabantenne bisher keinen Erfolg hatte, kann man vielleicht mit einer Hausantenne da noch was, ich sag mal, rausholen, was man vielleicht sonst nicht bekäme.
Das ist von Fall zu Fall unter Umständen sehr aufwendig, aber grundsätzlich möglich.
Gut, ansonsten bleiben natürlich weitere alternative Übertragungswege. Der RBB ist natürlich auch auf anderen Frequenzen zu empfangen, also über Satellit, natürlich auch über Kabel und dann wissen wir alle auch übers Internet. Also da kann man möglicherweise dann verschmerzen, wenn man gerade nicht im Ausleuchtkegel eines Senders ist, der DVB-T2 abstrahlt. Heiko Nese, ich bedanke mich. Was kann man machen, wenn man jetzt dennoch eine Frage hat? Außer auf der deutschen TV-Plattform gibt es beim RBB über die Service-Hotline, die man auch auf der Internetseite rbb-online.de einsehen kann, Möglichkeit, seine Fragen loszuwerden?
Auf jeden Fall. Wir haben dazu uns im Internet entsprechend vorbereitet. Ich möchte an der Stelle auch noch die Seite www.ard-digital.de erwähnen. Dort wird auch sehr ausführlich auf dieses Thema eingegangen.
Gut, dann noch ein Tipp von Ihnen, weil wir gleich den PTKO-Vorsitzenden der Produktions- und Technikkommission von ARD und ZDF führen wollen zum Thema UKW. Wie sehen Sie die Entwicklung, die Media Broadcast, die gerade diese Dienstleistung für die ARD zumindest im Gebiet der neuen Länder anbietet, für den RBB relevant, hat gesagt, 2018 steigen wir aus. Wir widmen uns eher dem Geschäftsfeld DVB-T2 zum Beispiel und DAB+. Wie lange schätzen Sie, werden wir noch über UKW senden, hier zum Beispiel bei Radio 1?
Noch eine ganze Weile.
Vielleicht ungefähr eine Zahl? Legen Sie sich mal fest.
Nein.
Sie haben Angst, dass ich Sie in 20 Jahren nochmal interviewe.
Nein. Nein, da habe ich keine Angst vor, aber die Situation ist derartig komplex und von vielen Marktbeteiligten mit sehr unterschiedlichen Interessen bewegt. Also da ist es wirklich sehr schwer, eine Prognose zu wagen. Ich persönlich sage immer, UKW ist gar nicht schlecht.
Das sage ich auch. Dankeschön.
Ja, gerne. Some stories take